Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Ich bin heute im Gespräch mit Generalleutnant Robert Sieger, dem Präsidenten des Bundesamts für das Personalmanagement der Bundeswehr. General Sieger hat in diesen Tagen, Wochen, Monaten und auch sicher in den nächsten Jahren eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der Streitkräfte, denn er muss die Weichen stellen und hat sich schon gestellt für den dringend benötigten personellen Aufwuchs der Bundeswehr. Die NATO-Planungsziele sind eindeutig, auch die Planungsziele des Bundesverteidigungsministeriums, bis zu 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten und bis zu 40.000 Wehrpflichtige oder Wehrdienstleistende vielmehr sollen in den nächsten Jahren die Bundeswehr verstärken und zur Verteidigungsfähigkeit und Bündnisverteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland beitragen. General Sieger erklärt im Gespräch, wie man das bewerkstelligen kann und warum das, was jetzt als Aufgabe vor dem BA-PersBW und ihm liegt, ein Moment ist, der ein bisschen erinnert an die Zeit der Gründung der Bundeswehr vor 70 Jahren. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, guten Morgen, Herr General Sieger. Freut mich, dass es geklappt hat, für unseren Podcast Die Lage dieses Interview zu führen am Beginn eines Jahres. Der personelle Aufwuchs ist ja das Thema überhaupt, um LVBV, die Zeitenwende, wirklich aktiv gestalten zu können. Denn was nützt das schönste Material, wenn es kein Personal gibt? Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Jungblut, und herzlichen Dank für die Möglichkeit. 26 ist echt ein Gamechanger, ja, auch für das BA-Pers und für mich als Personalchef der Bundeswehr. Und deswegen freue ich mich außerordentlich, dass ich den Hörerinnen und Hörern und den Mitgliedern des Deutschen Bundeswehrverbands ein bisschen Einblick geben kann in das, was mich bewegt, und zwar vom 1. Januar an und wahrscheinlich auch bis 31.12. und darüber hinaus. Ich habe viel Freude daran. Legen wir los, oder?
So machen wir das. Ja, wir kommen gleich mit der ersten Frage zum notwendigen personellen Aufwuchs der Bundeswehr. Der ist definiert. Wir reden allein in diesem Jahr von 20.000 neuen Rekruten, die Sie gewinnen wollen. Deswegen natürlich gleich die Frage, was wurde schon erreicht, wenn man das überhaupt sagen kann nach so kurzer Zeit im neuen Jahr? Und was kann von den Erfolgsfaktoren des vergangenen Jahres, da ist ja schon was erreicht worden, wie die neuesten Zahlen zeigen, auf dieses Jahr übertragen werden?
Ja, die Frage kriege ich in den letzten Tagen wirklich oft gestellt und es geht immer munter hin und her. Ja, wie viel müssen wir denn jetzt wachsen und wie viel müssen wir denn einstellen? Der Aufwuchskorridor von 186.000 bis 190.000 ist ja klar im Gesetz festgelegt und im Aufwuchspfad für 2026. Und wir reden ja nicht nur über 20.000 Menschen, die allein über den neuen Wehrdienst in die Bundeswehr kommen sollen, sondern wir brauchen sowohl Menschen über den neuen Wehrdienst, in erster Regel für die Reserve, aber wir brauchen natürlich auch Fach- und Führungskräfte und da gucken wir weit über den Jahrgang 2008 hinaus. Und wir können wirklich auf sehr bewährte Instrumente aus dem letzten Jahr zurückgreifen. Wir haben das einstellungsstärkste Jahr seit Aussetzen der Verpflichtung zum Grundwehrdienst. Das war richtig Bombe, das darf ich Ihnen sagen. Einen Endbestand von 184.200 rund, der aus Einstellung und nicht zu vergessen auch durch sehr viele Bindungen, also Menschen, die sich entschieden haben, länger bei der Bundeswehr zu bleiben, als geplant erreicht werden konnte. Und wenn Sie nach 25 gucken, da haben die Maßnahmen der Taskforce Personal, die wir in 2023 angesetzt haben und die dann im zweiten Halbjahr 24 volle Wirkung entfaltet haben, haben sich dann in 25 weiter fortgeführt. Und diese Maßnahmen der Taskforce Personal sind sozusagen das Fundament, auf dem die Bundeswehr wachsen kann. Und auf den Punkt gebracht, wir wissen alle, die Bundeswehr muss wachsen. Ich füge hinzu, sie kann es und sie tut es.
Das ist zum Beginn des Jahres sind das natürlich sehr gute Nachrichten. Die Zahlen in der Tat, sie sind ja jetzt auch offiziell bekannt geworden, sprechen dafür, allein bei den freiwillig Wehrdienstleistenden ist noch ein bisschen Luft nach oben, könnte man so sagen. Allerdings gilt ja nun auch erst seit dem 1. Januar, wir reden ja hier über Dezemberzahlen, der neue Anreiz, gelten die neuen Anreize und so weiter. Die Operation Aufwuchs läuft also an, um zur nächsten Frage zu kommen. Allein 20.000 FEDLer sind für dieses Jahr ausgeplant. Der Personalkörper der Zeit- und Berufssoldatinnen und Soldaten soll deutlich anwachsen. Wie gut sind Sie eigentlich vorbereitet? Das ist ja die spannendste Frage überhaupt als BAPSBW auf diese nicht allzu kleine Herausforderung.
Ich würde mit einem Statement und einer Richtigstellung antworten wollen. Das Statement ist, wir sind vorbereitet, weil wir nicht erst am 31.12. angefangen haben. Das Statement ist, ich glaube, es greift zu kurz zu sagen, wir wollen 20.000 FWDL einstellen. Das Ziel ist, und das hat sich ja über das Jahr 2025 auch im Zuge der Erarbeitung des Gesetzes und viele andere Dinge mehr, wir wollen über den neuen Wehrdienst 20.000 Menschen für uns gewinnen. Und das ist was anderes, denn die könnten sich ja auch über den neuen Wehrdienst entscheiden, als SAZ-Dienst zu tun. Und diese Trennung, wie viel FWDL brauchen wir wirklich und wie viel SAZ in unterschiedlichen Verpflichtungsreichweiten und wie viel BS-Quoten soll es in Zukunft geben, das ist genau die wesentliche Steuerungsaufgabe, die in meiner Verantwortung liegt. Und ich sehe das so ein bisschen anders. Ich sage, ich habe einen Aufwuchskorridor. Ich sehe die Vektoren, die dahin führen. Und diese Instrumente bediene ich im Rahmen der Steuerung. Aber die Frage nach der Vorbereitung ist natürlich berechtigt. Schon im Zuge der Erarbeitung des Gesetzes, das ja nicht nur den neuen Wehrdienst beinhaltet, sondern auch das Thema Musterung, haben wir sehr frühzeitig im ersten Quartal des letzten Jahres schon begonnen, parallel zu planen. Und diese parallele Planung hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir immer knapp vor oder knapp hinter den aktuellen Entwicklungen waren und die wesentlichen Weichenstellungen vorgenommen haben. In der Summe, wir sind gut vorbereitet. Wir können alle Maßnahmen, die wir uns für die nächsten 18 Monate, wenn Sie an Musterungsorganisationen denken, sind es ja 18 Monate, die wir uns vorgenommen haben, genau gemäß unserem Fahrplan abfahren. Wir haben die dafür notwendigen Ressourcen zugebilligt bekommen. Wir haben die strukturellen Entscheidungen dazu gebilligt bekommen. Wir sind in der Lage, das Personal, das wir dafür brauchen, einzustellen. Wir stehen mit den Teilstreitkräften in Verbindung, um bilaterale Lösungen zu finden, um die Aufwuchspfade zu erreichen. Im Moment ist es so, dass wir alle gespannt gucken, was ist eigentlich mit dem Fragebogen? Und werden Zug um Zug jetzt in jeder Woche 12.500 verschicken. Und da ist ja der berühmte QR-Code drin, so dass man dann auf mobilen Endgeräten den Fragebogen ausfüllen kann. Und dann entsprechend sehen wir in den Rücklaufquoten, die natürlich in den nächsten Wochen sich unterschiedlich gestalten werden, sehen wir dann leichte Tendenzen. Und ich gehe davon aus, dass wir ein tragfähiges Lagebild schaffen können. Naja, so zum Sommer oder aber im dritten Quartal.
Sie haben zwei wichtige Punkte angesprochen, Herr Generalsieger. Zum einen die Musterungsorganisation, ich komme da gleich drauf. Zum anderen, natürlich hat sich einiges verändert. Sie haben das genau angesprochen mit dem Fragebogen, den digitalen Möglichkeiten. Zu meiner Zeit war mit 18 ein Brief im Briefkasten, dass ich mich dann und dann dort und dort einzufinden hätte zur Musterung. Das Kreiswehrersatzamt Arnsberg war es in dem Fall. Das gibt's nicht mehr. Aber die Dinge haben sich natürlich verändert. Insofern ist Ihre neue Herangehensweise ja genau das Richtige in diesen Zeiten. Wir haben nun mal das Jahr 2026. Musterung, Stichwort Musterung. Für die Musterung werden perspektivisch 24 Musterungszentren und 8 große Karrierezentren, die es ja nun heute schon gibt, mit Assessments zur Verfügung stehen, in denen Bewerberinnen und Bewerber deutschlandweit ab 2027 dann auch verpflichtend gemustert werden sollen. Was braucht man eigentlich für diese Musterung der neuen Art? Jeder, der die alte vielleicht selbst erlebt hat, weiß, wie es war. Wie wird es in Zukunft sein? Denn die Kreiswehrersatzämter, ich habe gerade davon gesprochen, wie es sie vor der Aussetzung der Wehrpflicht gab, die gibt es ja nicht mehr. Die wird es auch nicht mehr geben. Wie muss man sich diese neue Struktur also genau vorstellen?
Ich würde vielleicht noch mal gern präzisieren wollen an einer Stelle. Mit Inkrafttreten des Gesetzes dürfen ja formal der Startschuss für alle Maßnahmen erst erfolgen. Das bedeutet, von Abruf der Daten der Meldebehörden bis der Versand der Anschreiben im Zuge der Bereitschaftserklärung und jetzt erfolgen die Rückläufe. Das ist das Prozedurale. Und wenn wir über Verfahren und Prozesse sprechen, dann steht hinter dem BAPERS in dieser Angelegenheit natürlich nicht eine Heerschar von Menschen, die alles händisch auszählen und auswerten, sondern auch dieser Prozess ist hochautomatisiert und digitalisiert. Also da sind wir schon in der aktuellen Zeit angekommen und genau das Gleiche, und jetzt vielleicht explizit auf Ihre Frage, genau das Gleiche beabsichtige ich und haben wir schon seit letztem Jahr beabsichtigt, für den Aufbau der Musterungsorganisation zu machen. Die wesentliche Leistung, und das ist fast in der Preisklasse, wie man das mal zur Gründung der Bundeswehr machen musste, ist der Aufbau einer nicht mehr vorhandenen Musterungsorganisation innerhalb von 18 Monaten bis zur vollen Wirksamkeit mit einer Fähigkeit, bis zu 350.000 Menschen mustern zu können. Wenn ich sage, Menschen mustern zu können, dann sind es die, die dazu verpflichtet sind, und das ist der männliche Anteil eines Jahrgangs. So, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich sage, wir müssen weg davon kommen, dass es, dass alles, was wir machen, den spröden Charme des letzten Jahrtausends atmet, sondern es muss hellfreundlich zugewandt sein und auch motivierend sein, dass man sich überlegt, in welcher Art und Weise man einen Dienst für unser Land leisten kann. Und deswegen setzen wir auch bei den Musterungszentren jetzt zu Beginn auf die Ertüchtigung vorhandener Kapazitäten, weil uns das Gesetz die Auflage gemacht hat, dass wir quasi in diesem Jahr schon mit der Musterung beginnen sollen. Aber die volle Wirksamkeit erreichen wir über Anmietlösungen und neue Musterungszentren in moderner Art und Weise, die wir mit einer vollständigen Einsatzbereitschaft Mitte des nächsten Jahres, also 2027, haben. Pläne stehen bis hin zu Einrichtungsgegenständen, die benannt, gezeigt, kalkuliert sind. Entsprechende Regionen sind identifiziert, wo diese Musterungsorganisationen wo die Musterungsorganisation tatsächlich stattfindet und die Objekte angemietet werden, so dass das Einzugsgebiet eben bestmöglich erreichbar ist und damit auch kurze Wege für die zu Musternden erreicht. Also auch da bin ich sehr zuversichtlich, darf aber auch sagen, das machen wir natürlich nicht alleine. Also wir haben es konzeptioniert, wir haben es vorbereitet, aber unsere Schwesterbehörde, das BAJUD-BW, ist hier mit Volldampf in der Unterstützung, um eben genau die Anmietung von den Objekten sicherzustellen. Und da bin ich auch allen Beteiligten sehr dankbar, denn das, was wir hier tun, das geht nur durch das Zusammenwirken aller.
Sie haben es eben zutreffend beschrieben, Herr General Sieger, das ist so ein bisschen der Gründerzeitmoment, wenn man es so richtig nimmt. Bisschen der Geist von 1955 natürlich unter anderen Vorzeichen, aber letztlich müssen Sie eine Struktur komplett neu aufbauen. Das bleibt einfach so.
Das ist korrekt. Und das hat es auch relativ schwer gemacht, eine gute Antwort drauf zu geben. Na, wie lange dauert denn sowas überhaupt? Es gibt ja, das einzige Vorbild, das wir haben, ist aus der Gründung der Bundeswehr. Ja, da waren es dann auch nicht 2 Wochen, sondern eher 2 Jahre, bis man in diese Richtung gekommen ist. Und wenn ich sage, Putin wartet nicht auf uns, dann bedeutet das, dass wir möglichst schnell sein müssen. Und dieses möglichst schnell haben, da haben uns wirklich alle unterstützt. Nachdem wir unser Konzept vorstellen konnten, nachdem wir auch letztendlich die Verfahren und Prozesse in diesen Musterungszentren vorstellen konnten und nachdem wir auch kalkulieren konnten, was das an Ressourcenbedarf mit sich bringt. Feststellung, wesentlich weniger als das in der Vergangenheit der Fall war, konnten wir sehr schnell überzeugen. Und zwar natürlich zunächst im Ministerium, aber dann hat das natürlich auch die entsprechende Zustimmung auch im politisch-parlamentarischen Bereich gefunden. Und ich verstehe, dass jetzt alle sehr spannend drauf gucken, ob wir es denn wirklich hinkriegen. Ich habe im Moment keinen Zweifel daran.
Und ich denke, es ist auch Teil der Wahrheit, dass man natürlich Geduld haben muss. Sowas kann man nicht aus dem Boden stampfen, wie man so schön sagt, obwohl Sie gerade beschrieben haben, dass Sie das doch mit einem großen Anteil letztlich gemacht haben, aus dem Boden stampfen. Und Teil der Wahrheit ist ja auch, dass bei der Gründung der Bundeswehr nicht alles rund gelaufen ist, um nicht zu sagen, vieles ist recht schlecht gelaufen. Sonst gäbe es den Deutschen Bundeswehrverband gar nicht.
Ja, das ist ein schöner Teaser. Ich denke, der Deutsche Bundeswehrverband, aber ich bin ja langjähriges Mitglied, wie Sie wissen, ist einfach ein starker Partner. Und als starker Partner kann er unterschiedliche Botschaften und Themen verfolgen. Und nicht nur als Präsident BRPers, sondern auch in meinen vielfältigen Vorverwendungen konnte ich ja immer wieder mit Ihnen zusammen Themen auch nach vorne bringen. Und das finde ich schon eine gute Win-Win-Situation.
Definitiv.
Ohne natürlich fairerweise, und das gehört jetzt auch dazu, festzustellen, dass es natürlich noch andere Verbände gibt, die auch für das Wohl der Soldatinnen und Soldaten eintreten. Das soll aber die Verdienste nicht schmälern.
Davon gehe ich aus. Sie haben es eben angesprochen, Reserve, das ist ja ein großer Punkt bei allem, was nun passiert. Die Säule muss größer werden, sie ist insgesamt zu klein. Es sagen ja manche Theoretiker, die stehende Armee beginnt den Krieg, die Reserve beendet ihn, wie auch immer. Aber wir brauchen 200.000 Reservisten Davon ist die Rede, so ist es geplant. Wie kann es gelingen? Wie kann man die Leute dann binden, nachdem sie ihren Wehrdienst hoffentlich in großer Zahl geleistet haben?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die sehr großes Interesse findet. Zum einen wird der neue Wehrdienst nochmal einen ordentlichen Schub bringen. Davon bin ich überzeugt. Denn wer 6 Monate in der Bundeswehr bleibt, dann verfügbar ist als Reservistin oder Reservist für den Heimatschutz, das erhöht schon mal die Zahl. 200.000 in nicht mal einem Jahrzehnt, das ist ein Brett. Das kann man nicht anders sagen. Also neuer Wehrdienst ist die eine Handlungslinie. Die zweite Handlungslinie ist natürlich, aus den planmäßig ausscheidenden Soldatinnen und Soldaten möglichst viele für eine Beorderung für den Dienst in der Reserve zu gewinnen. Und die dritte Handlungslinie, die zu aktivieren, von denen wir wissen, dass es sie gibt, aber nicht viel mehr. Das ist der sogenannte, in der Fachsprache R1-Bestand genannte Anteil an Soldaten und mittlerweile auch Soldatinnen, die in der Reserve Dienst leisten können, die wir aber bisher gar nicht fragen konnten, wo wir auch ihre Daten nicht aktualisieren konnten. Und das ist uns aber jetzt durch das Wehrdienstmodernisierungsgesetz, auch das ist uns durch das Wehrdienstmodernisierungsgesetz erstmals möglich. Und damit können wir auch diesen R1-Bestand, der bis zu 800.000 Reservisten und Reservistinnen umfasst, ansprechen. Und dann kommt es nur noch darauf an, dass wir die entsprechenden Verfahren und Prozesse beschleunigen und die Strukturen für die Reserve entsprechend aufbauen. Denn nur wenn es die Strukturen für die Reserve gibt, dann können wir natürlich auch die Menschen daraufhin zu einer Reservedienstleistung einberufen. Eins würde ich gerne noch anfügen an der Stelle. Ja. Auch die Strukturen in der Reserve aufzubauen, geht nicht von Montag auf Dienstag. Da braucht es ein wenig Zeit in den Streitkräften. Und auch hier haben wir uns als BA Pers eine Lösung überlegt. Denn wir haben für uns festgelegt, diese In-Between-Zeit, diese Zwischenzeit, in der wir einen Riesenbedarf haben, aber die Strukturen nicht. Die überbrücken wir als BA Pers, indem wir einfach mal sagen, wir beordern dich für die Streitkräfte. Genau kann ich dir noch nicht sagen, wohin. Aber wir beordern dich für die Streitkräfte und damit bist du im Status Reservist, Reservistin der Bundeswehr und kannst eben auch herangezogen werden. Also wir erhöhen die Verfügbarkeit, bevor wir genau wissen, wo es denn hingeht und wo immer das möglich ist. Und auch dafür sind wir vorbereitet. Wir nennen das dann Steuerung. Über Steuerungselemente, wo immer es möglich ist, geht es um Regionalität und um die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen.
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, denn das ist ein bisschen anderer Ansatz als früher, wo man sagte, da muss ein fixer Dienstposten sein, damit man beordert werden kann. Insofern sicherlich eine gute Voraussetzung, um den Aufwuchs da auch schneller zu schaffen. Das klingt gut.
Ich glaube, es gibt noch eins, was auch so vielleicht in den Köpfen herumgeistern mag. Reserve hat Ruhe oder denke ich an die Reserve in der Nacht, ergänzen Sie den Satz sinngemäß. Wir sind auch mit Blick auf die Reserve digitaler geworden und schneller geworden. Denn über die App Meine Reserve beispielsweise können wir heute Beorderungen ganz anders aufbauen, ganz anders verfolgen und auch nutzerfreundlicher machen. Und diesen Weg, übrigens sehr stark auf Initiative des eigenen Hauses vor meiner Zeit erfolgt, den verfolgen wir mit Nachdruck, denn wir glauben einfach, dass es genauso wie in allen anderen Bereichen, es kommt auf Anwenderfreundlichkeit, auf Usability, es kommt auf Schnelligkeit an, es kommt auch auf sparsamen Ressourceneinsatz, insbesondere auch Personal an. Und das verfolgen wir mit großer Kraft und sind auch froh, dass hier die regulären Wege, die man einzuhalten hat, aber auch die kreativen Hilfestellungen zu jeder Zeit da sind. Ist deswegen morgen früh die Welt eine andere und ist sie schöner und ist alles? Vielleicht nicht. Aber es wird schneller kommen, als sich viele das vorstellen.
Das ist zu hoffen und das will ich gerne glauben, denn Sie tun dafür in der Tat eine Menge, wie man hier raushört und natürlich auch weiß. Wir haben gerade über die Zahlen der Reserve gesprochen, 200.000. Es gibt natürlich auch dann die Zahl von 260.000 Zeit- und Berufssoldaten, die sogenannten Profis. All das hat man im Großen und Ganzen ja der NATO zugesagt. Deswegen ist Ihre Verantwortung ja noch ein bisschen größer. Geht ja über Deutschland hinaus, reicht bis zum Bündnis, was ja, wie wir wissen, in diesen Tagen wichtiger ist denn je. Aber auch eine starke europäische Verteidigung ist nötig. Das sind Zusagen und Ankündigungen, die es gegeben hat vom Bundeskanzler beim NATO-Gipfel und so weiter. Sie haben schon ein bisschen was dazu erzählt, wie man die am besten einhalten kann. Den Zeitkorridor kennen wir auch. Sind Sie da zuversichtlich? Ich denke ja, dass wir den Weg auch gehen können und auch sozusagen erfolgreich das Ziel erreichen.
Ein Personalchef, der nicht zuversichtlich ist, ist fehl am Platz. Für mich ist das ganz klar. Wir haben 22 und 23 einen Verlust von 2000 Berufs- und Zeitsoldaten gehabt. Und wir haben im letzten Jahr plus 3000 einen Zugewinn gehabt. Wenn man das mal betragsfrei sich anschaut, dann haben wir uns um eine Brigade verbessert. Von minus 2000 nach plus 3000. Das ist enorm. Das ist ein Riesensprung. Oder aber 5 mittlere Bataillone, allein der Aufwuchs aus dem letzten Jahr. Und ich neige nicht dazu, Eintagsfliegen zu bewerten, sondern für mich ist es ein Trend von minus 2 nach plus 3 und jeweils am Anfang eines Jahres Steigerungsraten zu sehen. Denn das gehört ja auch dazu. Wer am 1. Januar in die Bundeswehr eintritt, ist im 4. Quartal des vorangegangenen Jahres geworben und eingeplant worden. Und auch da sehen wir Steigerungsraten. Deswegen ist mir gar nicht bange mit den Steigerungsraten und auch mit dem Auftrag für dieses Jahr. Aber genau, wo wir rauskommen, das kann man erst nach Sommer sagen und mit Blick auf den größten Einstellungstermin, den wir haben, zahlenmäßig größten Einstellungstermin am 1. Oktober. Auch hier gilt, das, was wir jetzt sehen, sind Änderungen in Verfahren, Prozessen, Organisationen und Strukturen in der Personalgewinnungsorganisation, aber auch in der Personalführungsorganisation. Wir machen das und wir verzeichnen Erfolge, die uns niemand zugetraut hätte. Aber die Aufgabe, ich wiederhole mich da, ist ein 1955er Moment. Deswegen ist mir auch nicht bange, was die NATO-Ziele angeht, denn wir rechnen sie überall mit ein.
Das ist genau der Punkt. Stichwort NATO-Ziele, Stichwort Profis, Reserve, die Truppe. Profis werden benötigt, natürlich neue Waffensysteme laufen zu. Viele, wie meine Waffengattung der Heeresflugabwehr, gibt es ja inzwischen nicht mehr, kommt wieder. Dann mit anderen Waffensystemen. Dafür braucht man die Profis, die müssen länger dienen, die müssen speziell ausgebildet werden. Sie haben eben über die Bindung schon ein bisschen gesprochen, wie Sie die hinbekommen wollen und dass das ein Thema ist. Können Sie ein konkretes Beispiel sagen, wie kann man längerfristig binden? Was ist Ihre Erfahrung in letzter Zeit gewesen?
Also längerfristig binden, ich würde die Frage weiten wollen. Woran denken wir, wenn wir über Personalbindung sprechen? Also ganz klar ist, die Personalbindung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Aufwuchs der Bundeswehr. Das ist der Obersatz. Und dann können wir zwei grundlegende Bereiche der Bindung, da muss man aber großzügiger denken, unterscheiden. Das eine ist die Reduzierung von Abbrecherquoten. Denn auch das ist Bindung. Wenn es uns also gelingt, weniger Menschen zu verlieren, das heißt mehr Menschen bis zum Ende ihres Verpflichtungszeitraumes oder Basiswehrdienst oder eben der neuen Ausbildung zum Heimatschutz zu führen. Das wird häufig vergessen, weil wir das nicht unter diesem Stichwort sehen. Also Bindung ist A, Personalgewinnung nach innen, und B, umfasst es abbrechenden Quoten und Verlängerung von Verpflichtungszeiten oder aber im Status. Das kann also einerseits sein, dass es uns gelingt durch attraktive Angebote und entsprechende Anreizsysteme, die können regional, saisonal, finanziell sein, das ist sehr unterschiedlich, Menschen dazu bewegen, dass sie der Meinung sind, ich bleibe einfach länger, als ich das gedacht habe. Dann kann man sicherlich entsprechend nicht nur darüber nachdenken, sondern das machen wir auch, Angebote machen, wenn die Dienstzeit endet und man in die Pension gehen würde, dass man dann sagt, ich kann auch hier nochmal verlängern. Sie wissen das, dazu schreiben wir auch immer die Jahrgänge an. Und etwas, was sich noch nicht so rumgesprochen hat, ist letztendlich eine Maßnahme, die wir mit der sogenannten Comeback-Kampagne umschreiben. Es kann ja durchaus auch sein, dass man sagt, meine Zeit endet und ich will es draußen machen. Und schau mal auf den zivilen Arbeitsmarkt und stell nach einem Jahr fest, mir fehlt Kameradschaft. Mir fehlt die Sinnstiftung als Teil der Lebensversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Mir fehlen bestimmte Dinge und ich möchte wiederkommen. Und dann kann man auch wiederkommen. Auch in dieser Hinsicht denken wir sehr frei über sehr viele Maßnahmen. Dazu hat ja auch der Bericht der Taskforce Personal entsprechende Möglichkeiten geliefert, sodass mir das jetzt auch nicht schlaflose Nächte bereitet. Aber klar ist, wir stehen in dem Wettbewerb mit der Privatwirtschaft. Nicht das, was wir früher gesagt haben, geschickte Hände, klügste Köpfe, auch grundsätzlich. Aber insbesondere in den Mangelverwendungen. Und auch hier haben wir natürlich, wenn es darum geht, zu überlegen, kannst du wiederkommen, kannst du von der Seite kommen, kannst du letztendlich andere Maßnahmen erfolgreich durchlaufen, stehen wir auch in Verbindung mit Firmen aus der Privatwirtschaft, um letztendlich gerade Spezialisten an uns wiederzubinden. Und eins würde ich auch noch gerne sagen wollen, weil es häufig vergessen wird, Personalregeneration und Regenerationsdruck hat auch mit der Frage zu tun, welche Tätigkeiten tatsächlich in Uniform auszuführen sind und welche Tätigkeiten auch im zivilen Status in der Bundeswehr ausgeführt werden können. Und ich glaube, auch hier sind wir gut beraten, sehr genau hinzuschauen. Das Fachwort dafür ist Substitution, das kennen wir alle. Sehr genau hinzuschauen, um eben die militärischen Tätigkeiten, die in der Bundeswehr wahrzunehmen sind, durch uniformierte Angehörige der Bundeswehr, durch Soldatinnen und Soldaten wahrzunehmen und eben alles das, was das nicht erfordert, eben auch durch die zivilen Kolleginnen und Kollegen tun zu lassen. Aber der Preis dafür wird ein Aufwuchs des zivilen Personalkörpers sein und deswegen sage ich nicht umsonst, der militärische Aufwuchs steht auf zivilen Schultern.
Das ist genau der Punkt. Auch da haben Sie jetzt wieder ein paar Stichworte angesprochen, die zur nächsten Frage führen. Nämlich, wer sich entscheidet für einen längeren Dienst in den Streitkräften, der braucht natürlich Perspektiven, der sucht nach Perspektiven. Heutzutage, auch wenn man sich es kaum vorstellen kann, ist auch bei jungen Leuten schon das Thema, wie ist denn die Altersversorgung? Darüber hat man in meiner Generation noch nicht nachgedacht mit 25, aber ist ja auch nicht schlimm. Die Renten sind wackelig, die sind immer wieder in der heißen politischen Diskussion, hatten wir gerade erst. Pensionen sind auskömmlich. Das gilt allerdings in der Truppe in der ausgeprägten Form nur für Berufssoldaten. Gibt auch andere Beispiele, wie man es machen könnte. Ich habe immer das meines Vaters sehr, als SAZ-12 dann über Berufsförderungsdienst und so weiter noch studierte, in den öffentlichen Dienst ging und bis zum Amtsleiter kam. Ist jetzt nicht auch die Zeit, Vorschläge wie den des Bundeswehrverbandes zum BSVario aufzugreifen, um vielleicht noch einen Anreiz mehr zu schaffen, Flexibilität im System zu haben? Geld genug müsste eigentlich da sein, könnte man meinen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe das ja schon als Leiter der Taskforce Personal entsprechend gesehen und auch mit dem Vorsitzenden, mit Oberst Wüstner, im Detail auch besprochen gehabt. Ob man jetzt nun BSVario oder BSFlex sagt, im Prinzip ist über diese Diskussion auch in den Koalitionsvertrag das Thema flexible Dienst- und Arbeitszeitmodelle eingeflossen. Das heißt, ich persönlich bin jeder guten Idee aufgeschlossen, jeder Verbesserung, die am Ende zum Aufwuchs und zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr führen. Selbstverständlich ist es eine Diskussion, die vorrangig im Ressort, also ministeriell zu führen ist und unser eigenes Ressort nicht alleine steht. Aber ich würde ein paar Kriterien geben wollen, mit denen man rechnen muss und die man auch beachten muss. Das eine ist, was auch immer ich tue, die Frage, erhöht oder vermindert es den Regenerationsdruck in einem wachsenden Personalkörper? Das wäre eine Frage. Finanzierbarkeit, ja, haben Sie selber gesagt. Das nächste, was man als Kriterium nehmen muss, ist Stabilität des Personalkörpers, Planbarkeit. Und selbstverständlich sind auch in dieser Frage, das, was ich aber vorhin sagte, Fragen um welches Personal, welchen Personalkörper, welche Struktur reden wir dann? Auch vor dem Hintergrund von Substitution. Also aus operativer Sicht, alles, was mir hilft, den Aufwuchs zu leisten, herzlich willkommen, jede Idee. Und André Wüstner weiß, dass ich dem schon vor 2 Jahren aufgeschlossen gegenüberstand.
Jetzt haben wir bei der ganzen Diskussion über Aufwuchs, modernen Wehrdienst und so weiter natürlich in der Politik zumindest das Prinzip Hoffnung. Bei Ihnen als Präsident des BRPSWW nicht. Sie sind Pragmatiker, Sie können die Lage gut einschätzen. Sie haben Erfahrung auf dem Gebiet, wirklich von der Pike auf. Trotzdem die Frage, wenn sich nicht genug Freiwillige finden und wir schon eher eine Auswahl Wehrpflicht bräuchten, weil die Ziele nicht zu erreichen sind, kann ja passieren, sage ich mal. Wie gut werden Sie auf die Lage? Der Bundestag hat das ja auch offen gelassen mit dem Beschluss zum während des Modernisierungsgesetzes. Man hat gesagt, okay, wenn die Zahlen nicht reichen, man will ein Reporting, dann würde man eben die politische Debatte wieder aufnehmen und dann redet man am Ende über eine Auswahlwehrpflicht und vom Ende des Aussetzens der Wehrpflicht dann ja auch. Sind Sie auf diesen, möchte man sagen, eher ungünstigeren Fall, nicht Worst Case, auch vorbereitet? Natürlich sind Sie das, wie zum Beispiel.
Also klar ist ja, und ich meine, der Minister hat das so oft gesagt, dass man fast schon mittrommeln kann. Wir versuchen es jetzt zunächst mit der Freiwilligkeit. Und wenn es dann nicht reicht, dann ist es so, wie Sie es beschrieben haben, dann wird man sich gesetzlich nochmal bewegen müssen und wird festlegen müssen, unter welchen Bedingungen man dann zu einer wie auch immer gestalteten Einberufung zu einem verpflichtenden Dienst kommt, zu einem verpflichtenden Wehrdienst kommt. Sie fragen mich, inwieweit die operative Ebene darauf vorbereitet ist. Allein durch den Aufbau der Musterungsorganisation, einer flächendeckenden Musterungsorganisation mit der Kapazität, einen gesamten Jahrgang zu mustern, hat das BA-PERS Mitte 2027 die Voraussetzungen geschaffen. Die zweite Frage ist dann, über welchen Bedarf spricht man? Den Bedarf, der sich ja quantitativ und qualitativ abbildet, dieser Bedarf ist durch die Streitkräfte zu formulieren und dann auch entsprechend ministeriell festzuschreiben. Und in dem Moment, wo man das hat, geht es dann um die Modalitäten, wer erfüllt dann die entsprechenden Kriterien für diesen Aufwuchs. Und auch dafür sind wir natürlich vorbereitet, weil die Musterungsorganisation ja schon Hinweise darauf erlaubt, welche Fähigkeiten letztendlich die einzelnen Männer eines Geburtsjahrganges mitbringen. Und wenn es auf der einen Seite eine Verpflichtung, wie auch immer geartet, geben würde, dann gibt es immer noch, und das war immer so, auch die Freiwilligkeit daneben. Und auch über die Freiwilligkeit für beispielsweise Fach- und Führungskräfteverwendungen haben wir über unsere Assessment-Verfahren dann sehr gute Einschätzungen, wie wir den Bedarf der Bundeswehr oder den Bedarf der Streitkräfte decken können. Strich drunter, abhängig von den gesetzlichen Regelungen und dem Bedarf, der formuliert wird, das BA-PERS ist darauf vorbereitet, durch die flächendeckende Musterung die entsprechenden Auswahlverfahren mitzugestalten und wir verfügen dann auch über die Kenntnisse.
Das müssen Sie wahrscheinlich auch, denn große Herausforderungen liegen auch in dem Bereich, natürlich, keine Frage. Herr General Sieger, Sie dienen jetzt seit 42 Jahren in der Bundeswehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihr jetziger Auftrag, die Operation Aufwuchs zum Erfolg zu bringen, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung Ihrer Dienstzeit. Sie wissen das besser, Sie waren dabei. Was ist Ihr persönliches Ziel an der Stelle, wenn Sie darauf blicken, auf diese Herausforderung?
Das ist eine gute Frage. Ich persönlich möchte es gern wie folgt sagen. Selbst auferlegte Grenzen und Hürden zu überwinden, zu gestalten, für eine starke Bundeswehr voll einsatzbereit im gesamten Spektrum. Das treibt mich an, und zwar jeden Tag und nicht nur mich, sondern auch mein Team. Und wenn wir so drauf schauen, dann dürfen wir mutig sein. Wir dürfen aber auch zuversichtlich sein. Denn in einer Phase, in der die Bundeswehr einen anderen Auftrag hatte, in der sie auch kleiner geworden ist, haben wir nun mal die entsprechenden Verfahren, Prozesse und Regelungen auf diesen Auftrag, nämlich internationales Krisenmanagement, im Fokus ausgerichtet. Jetzt geht es um Wachstum. Und jetzt dürfen wir alle unsere Regelungen überprüfen, ob sie diesem Wachstum, diesem Aufwuchs dienen. Und dort, wo wir Regelungen, wo wir Hürden, wo wir selbst geschaffene Verfahren und Prozesse haben, dürfen wir uns bemühen, dürfen wir klug analysieren und schnellstmöglich pragmatisch entscheiden, um diesen Aufwuchs zu unterstützen. Und ich glaube, und das habe ich hier auch im eigenen Haus gesehen, seit den knapp 2 Jahren, seitdem ich jetzt hier bin. Wenn wir darüber einmal am Tisch sprechen und uns tief in die Augen gucken, Sie finden keinen, der sich diesem Vorgehen verweigert. Und ich bin mächtig stolz auf mein Team, dass Sie diesen Perspektivwechsel unglaublich schnell vollzogen haben und sich dieser Aufgabe stellen.
Das klingt, wenn ich das so sagen darf, nicht nur nach einer Herausforderung, die Sie meistern wollen, sondern auch danach, dass Sie es mit großer Freude und auch Spaß machen.
Also Spaß macht es vielleicht nicht immer, aber Freude jeden Tag, das darf ich Ihnen sagen. Und wenn zu dieser Freude, das mit den Menschen gemeinsam machen zu können, auch noch die Erfolge kommen, die genau durch diese harte Arbeit des eigenen Teams und auch der entsprechenden anderen Kameraden und Kolleginnen in der Bundeswehr erfolgt. Ja, was wollen Sie sich denn mehr wünschen? Also wir machen hier sinnstiftende Tätigkeiten in der Bundeswehr, ob im BA Pers oder in der Truppe. Wir sind Teil der Lebensversicherung dieses Landes. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Pflicht, aber es ist auch eine Freude, das zu machen.
Das hört man gerne. Zu guter Letzt, wir haben es eben schon angesprochen, viele Verwendungen gehabt. Bataillonskommandeur, Chef des Stabes bei der Division Luftbewegliche Operationen, Abteilungsleiter Menschenführung beim Z-Info. Jetzt sind Sie Präsident des wohl wichtigsten Amtes der Bundeswehr in diesen Zeiten. Viele andere sind natürlich genauso wichtig, aber letztlich, Sie wissen, was ich meine. Jetzt spiele ich Ihnen die Rolle als Chefmotivator zu. Ich bin jetzt ein junger Mann, 18, 19 Jahre alt. Das war ich vor 40 Jahren. Ich überlege, in die Bundeswehr zu kommen. Was würden Sie mir sagen? Warum sollte ich es tun?
Weil Sie hier was machen können, was absolut Sinn macht. Weil es Sicherheit, Freiheit und Frieden nicht zum Nulltarif gibt. Weil die Art, wie wir leben und die Freiheiten, die wir haben und die Rechte, die wir haben, letztendlich nur dann gewährleistet werden können, wenn wir in diesem Land auch sicher sind. Und dafür lohnt sich an jeder Stelle, innerhalb und außerhalb der Bundeswehr, der Einsatz jedes Einzelnen. Und aus meiner Sicht natürlich sehr gerne in der Bundeswehr, denn mit über 1000 Berufsbildern haben wir für jeden ein entsprechendes und jeder ein entsprechendes Angebot. Und wenn man nach der besonderen Herausforderung sucht, die gibt's bei uns jeden Tag. Ich würde aber gern noch mal einen anderen Punkt nehmen. Sie haben in Ihrer Frage gesagt, vielleicht des wichtigsten Amtes. Für den Aufwuchs der Bundeswehr muss alles zusammenpassen. Personal, Material, Infrastruktur, Verfahren, Prozesse, gesetzliche Regeln und Finanzen. Das heißt, wir sprechen gar nicht über, wer ist wie wichtig, sondern in welcher Phase muss wer am meisten unterstützt werden. Und in dieser jetzigen Phase sind wir froh, dass alle verstehen, dass das BA Pers mit seiner Gewinnungsorganisation, seinen Möglichkeiten jetzt im Zentrum der Unterstützung steht. Denn jetzt geht es darum, Menschen einzustellen, Menschen zu gewinnen, Menschen zu motivieren, bei uns zu bleiben. Und in einer nächsten Phase, wenn die Bundeswehr dann im Wachstum ist, dann sind wir wieder die in der unterstützenden Rolle sind, um letztendlich die personelle Einsatzbereitschaft zu sichern. Und das ist eine Arbeitsteilung auf der Zeitachse.
Das klingt sehr zuversichtlich, das klingt motivierend. Insofern, Herr Generalsieger, bedanke ich mich sehr herzlich für dieses wirklich sehr informative und tiefe Gespräch. Das wird unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich weiterbringen bei der Frage und auch motivieren, mitzutun, wo sie können. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und ja, bedanke mich im Namen unserer Mitglieder.
Vielen Dank und gerne wieder gemeinsam.